Klar, es wäre happy, aber das ist unser Anspruch. Also wir gehen jetzt hier nicht rein und hoffen, dass es eine Zitterpartie wird. Also ich glaube, den Standard hat man sich erarbeitet.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissle Hockey geht immer. Mo Seider hat den Anspruch, dass man so einen Gegner wie Kasachstan schlägt. 4-1 am Ende und Bernd Schwickerath hat diesen Anspruch natürlich auch. Bernd, erstes Wochenende erfolgreich. Siege gegen Ungarn und gegen Kasachstan 6-1, 4-1. Also da kann man so einen kleinen Haken dahinter machen. Grüße erstmal.
Grüße. Ich habe mir auch den Standard erarbeitet, würde ich sagen.
Ja, den Standard hat sich die Nationalmannschaft erarbeitet, den Standard hat sich auch Bernd Schwickerath erarbeitet. Ja. Erstes Wochenende, 2 Pflichtsiege. Ich glaube, da kann man, das war zu erwarten, 6 Punkte eigentlich Pflicht und die haben sie auch dann souverän geholt, würde ich sagen. Ne?
Total, und es ist ja auch richtig, was Seider sagt, dass man sich den Standard erarbeitet hat. Wir hatten ja in unserer Vorschau mal über dieses 4-12 gegen Norwegen gesprochen. Klar, die Zeiten sind vorbei, aber wie souverän die deutsche Mannschaft mittlerweile solche Gegner dominiert, war ja auch letztes Jahr schon, erinnern wir uns an diese Siege, was war das, 8-1 gegen Lettland, 7-2 gegen Ungarn oder gegen Kasachstan und sowas. Also du siehst schon, solche Gegner, die nicht ins Viertelfinale kommen und die eher gegen den Abstieg spielen oder auf den unteren Plätzen landen, die sind ja für die deutsche Mannschaft überhaupt kein Problem mehr. Ne?
Du wirst ja nicht immer führen im Eishockey. Das ist einer der Jungs, man führt nicht jedes Spiel. Eben wichtig ist, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Gab es überhaupt keinen Grund dafür. Ein Thema, was wir hatten, war im zweiten Drittel zu viele Scheibenverluste, 12 Stück. Mussten wir abstellen, weil wir haben sehr gut und bewusst auf Konter gespielt. Haben wir zu häufig zugelassen. Im letzten Drittel haben die Jungs das eingestellt. 5 Scheibenverluste, Turnovers. Und somit hatten wir auch mehr Spielanteil, mehr Scheibenkontrolle und auch effizienter in der Offensivzone.
Ja, Harry Kreis spielrichter seine vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass Deutschland mal zurückgelegen hat. Ja? Also 0-1 gedreht, sagt er auch. Ja,
face adversity, meinst du, ne?
Ja, genau. A little adversity. The first weekend, ja, 0-1. Aber so wirklich Adversity war es ja auch nicht. Aber also logisch, du spielst nicht jedes Spiel von vorne weg und ist vielleicht dann auch mal nicht schlecht, eben auch das Gefühl zu haben, okay, man kann einen Rückstand drehen und man schiebt jetzt da keine Panik. Auch wenn jetzt vielleicht, Harry Kreis hat es ja auch gesagt, zu viele Scheibenverluste im zweiten Drittel nicht alles Gold war. Aber dennoch hat das Deutschland ja dann auch nach Rückstand gut gemacht.
Ja, ich fand jetzt auch gegen Ungarn war nicht alles Gold. Auch da war es ja im zweiten Drittel so. Da waren immer die Momente, wenn die deutsche Mannschaft es nicht schafft, die neutrale Zone schnell zu überbrücken, wenn sie halt nicht in ihr Tempospiel kommt, dann gibt es ein bisschen Probleme, wenn es so ein bisschen statisch wird. Ne? Aber wenn es dann wieder läuft, und was ich gut finde, ist, dass sie halt wirklich im Spiel es schaffen, dann immer sich umzustellen. Ne? Und Harry Kreis hat ja auch mehrfach jetzt gesagt, dass die Spieler das so ein bisschen selber regeln. Klar, das Trainerteam gibt auch mal Tipps und sagt, wir haben das und das erkannt, macht mal das und das anders. Zum Beispiel gegen Ungarn war es ja so, dass die Ungarn dann im zweiten Drittel die Mitte kompakt dazu gemacht haben und dann mussten die Deutschen sich erst darauf einstellen, jetzt ein bisschen mehr über außen zu gehen. Aber sie machen das dann auch. Ne? Also sie haben jetzt gar kein Problem damit, innerhalb eines Spiels so ein bisschen ein paar Anpassungen vorzunehmen.
Tempospiel, da sprichst du was ein und an. Und natürlich eine Reihe, die dafür steht, die Reihe von Stachowiak, der zusammen ja mit Schütz und Cahun bei dieser Weltmeisterschaft spielt. Und auch, ja, das zweite Spiel von dieser Reihe war richtig gut.
Ja, vor 2 Jahren bis jetzt hat sich schon viel verändert. Ich glaube, der Harry hat ein bisschen mehr Vertrauen für mich jetzt, wofür ich sehr dankbar bin auf jeden Fall. Und ja, für das Vertrauen konnte ich, glaube ich, in den letzten Spielen zurückzahlen. Und ich schaue jetzt einfach nach vorne, freue mich, dass ich das Vertrauen habe. Und dann, wie gesagt, ohne irgendwelche Gedanken, also mit freiem Kopf ins Spiel gehen kann.
Ist halt dann auch in der Nationalmannschaft nochmal ein steiler Aufstieg von Stachowiak, müssen wir sagen. Jetzt mal ganz kurz zurück, er hat es ja auch selber gesagt, vor 2 Jahren, 2023, da kam er eigentlich nach seiner ersten richtigen DL-Saison, ne? Das war diese erste Saison unter Mark French Vizemeister geworden. Davor gab es sogar die Frage, ob der überhaupt in Ingolstadt spielt. Dann hat er sich da zum absoluten Topspieler in der DL entwickelt und dann hat er auch bei der Weltmeisterschaft eben Silber geholt. Allerdings ja in einer anderen Rolle als ja letztes Jahr und jetzt vielleicht noch einmal gesteigert in diesem Jahr.
Genau, der war damals ja wirklich in der 4. Reihe, ne? Das war mit Schütz und Tuomi, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war eher so diese Energy-Line, die dann raufkam und alle dachten, hey, das ist ja irgendwie auch mal ganz erfrischend, mal so eine Reihe zu sehen. Und jetzt tritt er halt eher wie so ein Erst-Zweitreihenspieler auf, ne?
Ja, und also man muss auch sagen, auf eine Reihe kommen wir noch mal ein bisschen zu sprechen, die nicht so funktioniert, aber drei Reihen funktionieren und es ist halt auch drei Reihen treffen wieder, ne? Also das hat, war ja jetzt schon Thema am ganzen Wochenende und ich glaube, man kann natürlich sagen, ja, Michaelis, Pföderl, Elitz, was ist mit der Top-Reihe von letztem Jahr los? Man kann andersrum aber auch sagen, wenn du schon mal von drei Reihen in zwei Spielen am Wochenende wirklich Scoring bekommst, ist das positiv. Und ja, idealerweise funktionieren alle vier Reihen, aber drei davon haben jetzt zumindest schon mal Selbstvertrauen auch gesammelt.
Ja, es muss natürlich trotzdem auch das alles ein bisschen in Klammern setzen, weil die Gegner natürlich auch wirklich nicht der Anspruch der deutschen Mannschaft sind, das sind Ungarn und Kasachstan. Aber man sieht ja auch, dass andere Mannschaften sich schwer tun, ne? Die Schweden gewinnen erst kurz vor Schluss gegen Österreich. Die Finnen brauchen wirklich eine Verlängerung, um Frankreich zu schlagen. Und dann kannst du sagen, wenn du selber so souverän mit drei oder vier oder fünf Toren Abstand deine Spiele gewinnst und drei Reihen treffen, dann ist das schon auf jeden Fall mindestens ein ordentlicher Auftakt.
Gibt da natürlich jetzt noch eine schwere Entscheidung. Das Thema Stützle werden wir gleich besprechen. Er wird sehr wahrscheinlich spielen. Und dann ist die Frage, wer muss da raus? Schauen wir vielleicht auch noch kurz auf die Verteidigung und aufs Torwartspiel, Bernd, nach diesem ersten Wochenende. Also in der Verteidigung würde ich sagen, Lukas Kelble, zwei Spiele, zwei Tore. Klar, ist jetzt nicht die erste Aufgabe eines Verteidigers, aber der schaltet sich mit ein. Also der hat jetzt auch Selbstvertrauen und ist schon auch faszinierend. Der zweite Weltmeisterschaft, fünf Tore hat er jetzt gemacht. Drei bei der ersten WM letztes Jahr und jetzt eben auch schon wieder zwei in beiden Spielen getroffen.
Ja, das ist ja eigentlich kein klassischer Offensivverteidiger, ne? Also ich fand auch, dass er defensiv starke Aktionen hatte. Da war gestern bei dem Kasachstan-Spiel so eine Szene, ich glaube, das war im zweiten Drittel, da hatten die Kasachen so ein 2-auf-1-Konter und dachte so, oh, wenn die jetzt treffen, dann liegst du, glaube ich, wieder zurück. Kann sein, dass ich jetzt vertue, dass es ein Ausgleich gewesen wäre, aber auf jeden Fall war das Spiel da noch enger. Und da hat er auch so ein 2-auf-1-Konter abgefangen. Das war natürlich dann seine primäre Aufgabe, das hat er sehr gut gemacht, aber auch offensiv, ne? Er schaltet sich ein, er geht mit nach vorne rein. Und wenn er die Chance hat, dann schießt er auch mal. Und das war ja so ein bisschen das Problem, auch gestern beim Spiel, das hat Moritz Seider auch nochmal angesprochen, die Kasachen haben sich so sehr zurückgezogen, dass du so ein bisschen dann in dieses Fahrwasser kommst, ach, da ist ja einer frei und noch ein Pässchen und noch ein Pässchen. Und Kelbe dachte ich, nee, nicht noch ein Pässchen, ich schieße jetzt. Und da ist das Ding drin.
Wir haben einfach das grüne Licht, auch als Verteidiger mit nach vorne zu gehen. Und ja, das mache ich natürlich, wenn es die Chance sich ergibt. Und ja, das werde ich auch weiterhin so machen.
Hast du das Gefühl, dass das bei Kreis auch so ein besonderes Element auch in der Taktik ist? Verteidiger, die sich damit einschalten und richtig nach vorne gehen, auch vors Tor ziehen. Er hat ja kürzlich mal gesagt in diesem Coach-to-Coach-Podcast, ja, also positionsloses Eishockey, das glaubt er, wird nicht kommen. Oder hat dann auch irgendwie in der Beziehung, glaube ich, gesagt, ja, I kind of like it the way it is. Also da nicht zu viel Verrücktes machen. Aber ist halt schon auffällig, eben jetzt mit dem Verteidiger-Scoring in den ersten beiden Spielen. Und du hast natürlich auch die Verteidiger, die nach vorne was machen wollen.
Ja, also das ist jetzt kein revolutionärer Ansatz, ne, den wir im internationalen Eishockey seit Jahrzehnten, dass Verteidiger sich nach vorne einschalten, aber sie machen es halt, ne? Und wenn sie es machen, dann treffen sie auch. Es war jetzt zum Beispiel selten so, dass die so völlig übertrieben haben und dann irgendwie mit zwei Verteidigern unterhalb der Bullikreise waren und dann in doofe Konter gerannt sind. Das ist jetzt nicht so oft passiert, aber wenn sie Chance haben zu schießen, dann schießen sie auch. Seider hat ja jetzt schon mehrfach ganz gute Schüsse gehabt, ne? Und Hüttl hat zum Beispiel auch einen Lattenschuss gestern gehabt. Also die kommen auch schon vorne rein, die Verteidiger. Müssen wir natürlich abwarten, wie das ist, wenn du auf deutlich stärkere Gegner triffst, wo du dann vielleicht ein bisschen mehr absichern musst, weil die Konter dann doch gefährlicher wären.
Dieses zu verspielte, zu komplizierte, das Kreis ein bisschen kritisiert hat, zu viele Scheibenverluste dadurch auch, dass Dachowiak auch angesprochen hat, Moritz Seider hat darüber gesprochen. Denkst du, ist es auch dem Gegner geschuldet oder so ein Thema, wo wir jetzt auch die nächsten Partien draufschauen müssen, wobei ich auch sagen muss, ja, gegen die Schweiz, gegen Tschechien und gegen die USA wird es dann auch schwierig, verspielt zu sein, weil da einfach die Zeit gar nicht mehr ist, so zu zocken.
Genau, weil die sich halt auch nicht so zurückziehen, wie die Kasachen. Das ist das, was ich eben meinte, was Seider gestern gesagt hat. Wenn der Gegner sich natürlich so eng vors eigene Tor stellt und quasi diesen kompletten Bereich zwischen blauer Linie und Bullikreisen freigibt, dann denkst du natürlich auch, ah, okay, komm, wir spielen nochmal quer und nochmal rüber, weil sind ja Leute frei, da verliere ich den Puck nicht. Wenn natürlich, gerade wie die Amerikaner spielen, viel aggressiver draufgehen, dann kannst du natürlich nicht noch einen Querpass und noch einen Querpass und noch einen schönen Walk an der blauen Linie lang. Ne? Also das wird dann automatisch von den Begebenheiten des Spiels anders laufen.
Die Verteidiger treffen oder zumindest Lukas Kelbe trifft. Drei von vier Sturmreihen scoren. Haben wir noch die Torwartposition und da gibt's die Rotation. Im ersten Spiel Philipp Grubauer zwischen dem Pfosten, im zweiten Matthias Niederberger für den NHL-Goalie, über den er aber auch in hohen Tönen spricht.
Wir verstehen uns einfach sehr, sehr gut. Wir sind so vom gleichen Schlag. Wir spielen sogar ähnlich vom Stil her. Wir haben so die gleichen Gedanken, wenn es ums Technische auf dem Eis geht und dementsprechend passt es ziemlich gut und ich bin froh, dass wir beide wieder hier sein können.
Ja, und die beiden tauschen sich ja auch immer aus. Ich hatte ja mit Niederberger schon beim Training in Düsseldorf vor dem letzten Testspiel gegen die USA gesprochen. Da hatte ich ihn nämlich auch so was Ähnliches gefragt. Wie ist denn so der Austausch mit Gruber? Und da hat er gesagt, dass sie auch während der Saison, dass sie echt sich irgendwann im Laufe der Jahre auch mal so angefreundet haben bei der Nationalmannschaft und dann auch im Laufe der Saison, also wenn Gruber in Nordamerika ist und Niederberger hier, dass die dann auch sich immer austauschen und natürlich auch mal privat, wie läuft so, bla, bla, bla. Aber die machen auch so richtigen Nerd-Talk, ne? Also, dass sie dann ich so über Kleinigkeiten reden, über bestimmte Szenen, über bestimmte Aktionen und dann kommt ihnen natürlich entgegen, dass sie beide einen ähnlichen Stil haben und das Spiel ähnlich sehen. Ne? Und ich meine, Harry Kreis kann jetzt da eigentlich gar nicht wirklich was falsch machen. Ne? Also klar, wieder in Klammern, waren auch nur diese Gegner. Aber beide mit deutlich über 90, teilweise 95% Fangquoten, wen ihr da jetzt erstmal reinstellt, ist relativ egal. Und dann hättest du ja sogar noch Arno Tiefensee im Notfall.
Mir hat der Niederberger gefallen, war doch sein erstes Pflichtspiel dann seit langer, langer Zeit, ist er ausgefallen in den DL-Playoffs, hat jetzt nochmal eine halbe Spiel bekommen im letzten Vorbereitungsspiel, aber das erste unter Wettkampfbedingungen jetzt, das erste Spiel.
Ich fand's echt gut und vor allen Dingen muss man ja gucken, was der für ein blödes Tor kassiert am Anfang. Ne? Moritz Seider hat sich gedacht, was hat der Leon denn heute Nacht gemacht? Ach, das mache ich auch. Und hat dann schön den Schläger reingehalten, Eigentor. Und das ist natürlich für so einen Torwart, der jetzt fast 2 Monate nicht gespielt hat und dann kriegst du in die vierte, fünfte Minute, kriegst du so ein blödes Eigentor rein, liegst 0-1 zurück. Da denkst du ja auch könnte geiler starten das Spiel, aber es hat ihn überhaupt nicht gestört und der war richtig da und der hat dann auch 2, 3 Paraden zeigen müssen, denn die Kasachen hatten ja schon ein paar Konterchancen und da hat er sich auch ja speziell darauf eingestellt, dass er wahrscheinlich eher weniger, abgesehen jetzt mal von Unterzahl, Phasen erleben wird, wo die Kasachen drücken, sondern eher immer diese Kontersituation 2-1, vielleicht sogar mal ein 1-0, kam jetzt nicht, aber darauf musste er sich natürlich auch einstellen und das hat er gemacht.
Deutschland dreht das Spiel, Deutschland gewinnt das Spiel, 4-1 gegen Kasachstan. Alles gut. Ja, es gab zumindest einen Aufreger dann doch noch bei 4-1-Führung in der 50. Minute. Der Kniecheck von Patrick Hager.
Es sah von der Bande auch nicht so gut aus. Und dann haben wir auch gedacht, okay, bei diesem Spielstand 5 Minuten abzubauen, okay, dann müssen wir ja, PK muss richtig gut sein. Aber die Schiedsrichter haben das nochmal angeschaut. Und wenn man es dann gesehen hat, dann war das auch meines Erachtens die richtige Entscheidung. Hagi ist einfach beide vorwärts gelaufen. Der Spieler hat sich gedreht, hat sich eigentlich selber in die gefährliche Situation gebracht.
Da bin ich bei Harry Kreis. Das war dann am Ende doch Kneeing, eben der Kniecheck. Aber ich finde, dass da Hager mit der Schulter voraus reingeht. Es ist, kann böse enden, weil eben auch unten der Kontakt ist zwischen den Unterschenkeln. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass Orekhov halt ausgewichen ist und ein bisschen zu spät war. Und ich glaube, da sollte man bei Hager, der sich ja solche Aktionen schon mal geleistet hat, die nicht in Ordnung waren, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt zu vorschnell urteilen, dass es ein Kniecheck war. Also er fährt eigentlich mit der Schulter voraus und schiebt das Knie auch nicht zur Seite raus. Also die Voraussetzungen für Kniecheck und dann vor allem für eine große Strafe waren da nicht gegeben. Ich denke, es war die richtige Entscheidung.
Ja, denke ich jetzt auch. Also ich muss sagen, aus dem Realbild, ne, also als ich das live in der Halle gesehen habe, habe ich auch gedacht, was macht der denn da? Ne, das ist doch wieder typisch Hager. Aber als wir uns dann nochmal später die Wiederholung angeguckt haben und du hast ja auch Frame-by-Frame-Fotos in unsere Gruppe geschickt, da hast du schon recht. Also es war jetzt nicht, ich gehe mal mit meinem Knie auf Jagd. Es war eher unglücklich. Aber 2 Minuten war es trotzdem.
Ja, dann vielleicht nicht wegen Kniecheck, sondern von mir aus Interference, unkorrekter Körperangriff, was halt ich. Wobei Orekhov hatte die Scheibe, hat sie Hager zwischen die Beine durchgespielt. Er ist nur auf den Check gegangen, aber ist in der Situation auch okay, wenn der Verteidiger aufbaut. Ja. Er hat ihn halt dann nicht optimal nur oben mit der Schulter getroffen, aber es war kein Kniecheck und vor allem dann keine große Strafe.
Ja.
2 Siege für Deutschland, 6 Punkte und dann kommt ja jetzt noch einer mit dazu, mit Tim Stützle.
Wenn er sagt, ich bin dabei, dann ist er dabei, das ist so, aber nochmals werden wir uns jetzt noch gar nicht länger unterhalten. Wir schauen morgen auf dem Training. Ich meine, wir haben ihn auch gebracht, dass er spielt. Aber ich kann jetzt noch nicht definitiv sagen.
Ja, aber mal ganz ehrlich, also warum sollte der nicht spielen jetzt, nachdem er am Wochenende da ist? Also vielleicht hat er noch so kleine Wehwehchen, die er auskurieren muss, aber da.
Ja, oder ein Jetlag, ne? Also ich meine, genau. Das ist ja auch.
Ja, gut, aber ist nur ein bisschen Zeit, ne? Ist nur ein bisschen Zeit dann. Wann ist er angekommen? Gestern hat er schon 2 Tage da, um sich zu akklimatisieren.
Ja, jetzt gleich wird er auch zum ersten Mal trainieren, dann wird er auch wahrscheinlich wieder ein Gefühl kriegen fürs Eis. Ne? Aber ich finde es auch eigentlich besser, dass er dann gegen Norwegen startet, weil er muss sich ja auch an ein neues Team gewöhnen, dann auch mal wieder an die große Eisfläche. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass er das ja auch jetzt längere Zeit nicht erlebt hat. Und dann ist es, glaube ich, besser, gegen Norwegen ein vermeintlich eher einfaches Spiel zu haben, um reinzukommen, als wenn es dann sofort gegen die Schweiz gehen würde. Ne?
Ja, wobei Norwegen hat auch nur 1-2 jetzt gegen Tschechien verloren. Also es ist, glaube ich, jetzt...
Nee, das ist keine schlechte Mannschaft.
Genau, absolut. Von den drei Gegnern jetzt der stärkste, aber natürlich noch nicht Schweiz, Tschechien, USA, was dann danach kommt. Also die richtigen Brocken. Insofern wäre das jetzt der perfekte Start am Dienstag für Stützle, da reinzukommen. Ja, was er reinbringt in die Mannschaft, ist völlig klar. Es ist der zweitbeste deutsche Stürmer nach Leon Dreiseitel. Der scoret super. Der hat jetzt wieder fast einen Punkt pro Spiel gemacht in dieser NHL-Saison, sowohl als Torjäger als auch als Vorlagengeber. Die Frage bloß, wo bringt er diese Fähigkeiten ein? In welcher Reihe? Also wo würde er reinpassen, deiner Meinung nach?
Ja, das ist halt die grundsätzliche Frage, die Harry Kreis sich stellen muss. Wie viel will ich überhaupt ändern? Denn wenn du jetzt sagen würdest, komm, ich baue eine komplett neue erste Reihe, vielleicht nehme ich einen Föderl dazu, was auch immer, dann muss ich ja automatisch mehrere Reihen umstellen, weil da bleiben ja dann noch andere Leute übrig und die würden dann im Line-Up ein bisschen weiter nach unten rutschen, da müsstest du vielleicht noch eine andere Reihe, vielleicht die vierte auseinanderreißen. Aber er kann sich ja eigentlich denken, drei Reihen funktionieren, also vielleicht ersetzt er ihn auch einfach mit einem oder gegen einen aus der nominellen Top-Reihe. Vielleicht nimmt er Michaelis raus, vielleicht nimmt er Elis raus, dann würde einfach nur da ein Tausch stattfinden. Andererseits kannst du jemanden, von dem du eigentlich sagst, hey, das war letztes Jahr unsere beste Reihe und auch dieses Jahr ist es eventuell unsere prominenteste zumindest, und dann setzt du einen davon komplett auf die Tribüne, ist vielleicht auch schwierig, oder?
Vor allem, die haben halt 25 Punkte gemacht letztes Jahr, ne? Also 9, 8.
Ja, aber dieses Jahr 0 halt, ne?
Genau, dieses Jahr 0. Und dann ist halt auch...
Also wirklich 0, jetzt noch nicht mal irgendwie eine Vorlage in Überzahl oder sowas, eben gar nichts. Als einzige Reihe keinen einzigen Punkt.
Ja, Elitz hätte ein Tor geschossen, allerdings in Überzahl. Das wurde dann zurückgenommen. Das war das Spiel gegen Ungarn wegen Torwartbehinderung von Szymanski. Aber das wäre das einzige Tor gewesen. Und eben im 5 gegen 5 noch kein Punkt von dieser Reihe. Ich finde es interessant, dass du jetzt Föderl angesprochen hast, nicht angesprochen hast, als jemand, den er rausnehmen könnte. Also das erwartest du auch nicht, dass da jetzt Leo Föderl dann irgendwie auf der Tribüne sitzt in dem Spiel.
Nee, weil ich finde auch, Föderl ist der, der aus dieser Reihe bisher am besten aussieht. Er hatte auch die größten Chancen und das auch mal bei 5 gegen 5. Da war gestern so eine Szene, sehr schöner Pass von Moritz Seider auf außen, und normalerweise haben wir alle oben auf der Tribüne gesagt, hätte der ein Eisbär-Trick, wo einmal das Ding drin gewesen. Also, ne, also das ist so, der hat es ja nicht verlernt. Bei ihm klappt es aktuell noch nicht ganz so gut und ich finde wirklich, Michaelis und Elitz sehen deutlich schlechter aus als Föderl. Gerade Elitz, also er spielt komische Pässe, der wirkt irgendwie nicht so spritzig. Ich glaube, ist wahrscheinlich der, den ich am ehesten rausnehmen würde. Dann stützt er da rein. Die Frage ist dann halt, setzt du Schützler auf außen oder setzt du ihn dann in die Mitte und tust Michaelis auf die Seite? Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber wenn ich zu entscheiden hätte, würde ich aktuell sagen, Elitz raus.
Wobei Elitz dann halt auch nochmal eine andere physische Komponente auch in diese Reihe reinbringt.
Das stimmt, ja.
Die ja auch da drin ist. Also es ist eine schwierige
Aber hat er bisher halt auch nicht so richtig.
Ja, ne? Also genau.
Es gab auch gar nicht so eine gute, Defensivaktion von ihm bisher. Irgendwie wirkt der nicht auf der Höhe, muss ich sagen.
Es ist auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung für Harry Kreis, aber ich bin da voll bei dir. Du hast jetzt drei Reihen, die jetzt so funktionieren. Warum sollst du da jetzt groß was ändern? Also wenn dann gegen Norwegen vielleicht dann irgendwas nicht funktioniert, dann kannst du nochmal überlegen. Wobei, dann kommen halt die starken Gegner, dann kommt die Schweiz, ne? Dann kommt so ein Duell ums Viertelfinale oder vielleicht um den dritten Platz. Insofern für Harry Kreis schon schwierig, Marcel Nöbels nach Hause zu schicken, nachdem dem Stützle kommt. Also ich meine, da hast du einen deutschen Meister, einen Silbermedaillengewinner von 2018 bei Olympia, einen Silbermedaillengewinner von 2023 bei der Weltmeisterschaft, Spieler des Jahres, Stürmer des Jahres, mehrfacher deutscher Meister, und der fährt jetzt nach Hause. Also das zeigt halt auch, was du da für ein Angebot hast im Sturm. Und jetzt hat er eben, Harry Kreis hat ja auch schon gesagt, er weiß nicht mal, ob Stützle eben Center oder Flügel spielt, wie du auch schon gesagt hast. Insofern gibt es da halt ein paar Überlegungen, und das sind echt keine einfachen Überlegungen, die sich Harry Kreis und sein Trainerteam jetzt machen müssen vor dem Spiel gegen Norwegen.
Ja, ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie wird sowas aufgenommen, jetzt mal fernab vom rein Sportlichen, ne? Also wie kommt sowas an, jetzt den rauszunehmen oder vielleicht den? Und wenn du es anders machst und sagst, komm, die erste Reihe bleibt gleich und ich, weiß nicht, hau irgendwie Stützle neben Reichel oder sowas, dann würdest du so viele andere Reihen auseinanderreißen, das kommt dann vielleicht auch nicht so gut an. Dann wird vielleicht auch einer denken, hey, Moment mal, unsere Reihe funktioniert doch super, warum wird unsere jetzt auseinandergerissen und die erste Reihe, die nicht funktioniert, darf weitermachen? Also solche Fragen muss er sich ja auch stellen, was das so innerhalb der Mannschaft macht, abgesehen vom rein Sportlichen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich die Qual der Wahl für Harry Kreis jetzt für das Spiel gegen Norwegen. Dienstagnachmittag, 16.20 Uhr, also dann das dritte Spiel für Deutschland. Über die restlichen Teams oder über einige Tops und Flops der restlichen Weltmeisterschaft sprechen wir eben in den Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Die gibt es weiter. Auch bei Steady laufen weiterhin die 10 Minuten Eishockey. Da machen wir es so, wie wir das auch im letzten Jahr schon gemacht haben. Wir machen einen Top oder ein, zwei Tops und Flops von der Weltmeisterschaft und blicken dann natürlich auch auf NHL, auf PWHL, was sich sonst noch im Eishockey tut, denn es läuft zwar die Weltmeisterschaft, großer Fokus von uns auch auf dieses Turnier, aber die restliche das restliche Eishockey läuft ja auch weiter und auch da wollen wir drauf blicken. Aber wie gesagt, wenn Deutschland gespielt hat, dann sprechen wir hier natürlich auch über die deutsche Mannschaft und haben auch Töne von der deutschen Mannschaft. Danke.
Das hast du sehr schön zusammengefasst, Fetti.
Danke an Bernd Schwickerath, wollte ich nur sagen, aber da unterbricht er mich schon.
Ja, ich kriege hier so viel Lob und Dank, das habe ich gar nicht nötig. Vielen Dank.
Danke, sage ich auch an Tobias und an Kurosch, die sind jetzt auch noch mit dabei bei Start Next. Also geht natürlich weiter, unser Crowdfunding startnext.com/WM-2025. Dieser Podcast ist ja frei für alle, aber wir haben auch gesagt, wenn ihr supportet mit mindestens 5 Euro, dann gibt's noch Extras mit dazu. Die 3 Gedanken zu den Deutschlandspielen, die schicke ich euch über Start Next immer zu. Also schaut da in eurem Posteingang bei Start Next oder verknüpft irgendwie auch die E-Mail-Adresse, dass ihr den Hinweis bekommt. Und dazu, Bernd, machen wir auch noch ein paar Sonderpodcasts, die dann tatsächlich nur über Start Next erscheinen. So ein bisschen, wie arbeiten wir bei dieser Weltmeisterschaft? Ja, wie arbeiten vielleicht die Kollegen? Also diese speziellen Sachen, die kommen dann über Start Next. Also es lohnt sich auch weiterhin da zu supporten im Crowdfunding startnext.com/WM-2025.
So ist das.
Dann wünsche ich dir einen schönen Eishockey-Tag. Viel Spaß dann auch beim Training und natürlich auch interessant, was dann Tim Stützer zu sagen hat. Und wir hören uns natürlich ja, eigentlich ein paar Minuten schon wieder, weil wir zeichnen ja eigentlich fast jeden Tag mehrere Podcasts auf.
Fantastisch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.